Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur offenen Feldschlacht Dreierkette VBH. Herzlich willkommen, wie jede Woche, meine zwei Lieblings-Podcast-Co-Hosts. Habe ich heute erst gelernt, das Wort Co-Hosts. Ihr seid nämlich die Boys, die das mit mir hier co-hosten. Lieber Brian, wie geht's? Du bist nicht mehr in Florenz, sehe ich. Du bist im wunderschönen Wien angekommen.
Ja, hallo an die Runde. Schön, euch zu sehen, schön, euch zu hören. Ich bin eine kleine Weltreise später in Vienna bei unserem guten Freund Steffen angelangt. An der Stelle einen ganz lieben Gruß. Ein sehr guter Gastgeber, muss man sagen. Befinde mich jetzt gerade in Wien. Mir geht's gut. Wie geht's euch, Hannes? Was macht das Leben?
Ja, Boys, erstens, mich freut's auch sehr, dass Walle jetzt das Wort gelernt hat. Co-Hosts. Wir sind ja schon richtig lange hier Co-Hosts vom Podcast, aber nee, mir geht's gut. Ich war am Wochenende in unserer alten Alma Mater. Ich war in Konstanz zu Besuch. An der Stelle, Noah drückt von mir den Füpse ganz, ganz stark, wenn er jetzt gerade neben dir ist. War wirklich sehr schön, war aber ein sehr anstrengendes Wochenende. Und ich freue mich wieder, dass wir wieder hier sind. Und ich muss sagen, diese ganzen technischen Sachen, die wir gerade jetzt überstanden haben, waren ja wieder ein Beispiel dafür, wie viel wir als Dreierkette VBH in den letzten Jahren wirklich überstanden haben, dass wir weiterhin diesen hochqualitativen Content Woche für Woche liefern können.
Ich dachte, du sagst gerade, wie viel wir die letzten zweieinhalb Jahre dazugelernt haben, nämlich original gar nichts.
Auch.
Technisch gelernt haben wir überhaupt gar nichts. Aber gut, irgendwie kriegen wir es dann doch fast jede Woche wieder hin. Brian, wichtigste Frage. Ich war im September auch bei unserem guten Freund Steffke in Wien und ich bin dem guten Mann, glaube ich, 72 Stunden am Stück damit auf den Sack gegangen, dass ich im Stundentakt gerne Käsekreiner essen möchte. Die wichtigste Frage an dieser Stelle, wie viele Käsekreiner hast du schon verhaftet?
Ich hab schon einen Käsekreiner verhaftet am Samstag. Und zwar persönlich von Steffens Weihnachtsmarktstand, wo er arbeitet. Ich lasse es mal geheim, wo das ist. Das ist natürlich jetzt, da muss er vorsichtig sein.
Nein, Spaß. Damit unsere Wiener Fancrowd nicht ihm die Bude einrennt.
Ja, genau. Nein, am Weihnachtsmarkt Schönbrunn habe ich eine gegessen. Ich muss sagen, ich liebe Käsekreiner, finde ich absolut geil, aber mir war danach auch ein bisschen schlecht. Also die sind schon happig. Die muss man schon auch vertragen.
Noah, der ist ab und zu schlecht nach dem Essen.
Jetzt ja, ohne Witz. Ich kann mich nicht daran erinnern, wenn Noah das letzte Mal nicht schlecht war nach dem Essen.
Ja, aber es ist schon auf jeden Fall ein deftiges Essen.
Ja, klar.
Aber Stichwort deftiges Essen, wir sind ja auch in der Adventszeit angekommen. An der Stelle erstmal einen frohen ersten Advent euch beiden Mäusen und auch allen da draußen. Wie ist denn bei euch das Weihnachtsstimmungsbarometer? Wie sieht's denn aus? Weil ich war gerade tatsächlich auch noch auf dem Weihnachtsmarkt.
Ich muss sagen, bei mir auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, ist es gerade so bei einer stabilen 7,5. Das liegt erstens daran, dass ich von meiner besseren Hälfte einen richtig geilen Haribo-Adventskalender bekommen habe. Der macht mir die Adventszeit gleich viel, viel geiler. Und ich war auch schon mal auf 2 oder 3 Weihnachtsmärkten. Und ich muss sagen, es nimmt seinen Lauf. Also ich habe auch richtig Bock. Meine Eltern haben auch schon angefangen, das Haus zu dekorieren. Bei uns in Lateinamerika wird der Baum schon im November aufgestellt. Das heißt, der Baum steht auch schon bei uns. Ich bin in der Weihnachtszeit angekommen.
Bei mir ist es so eine Sache. Ich habe immer, also wirklich, bevor ich nach Hause komme, eigentlich kaum Weihnachtsgefühle. Und es ändert sich schlagartig dann, wenn ich in einer Wohnung bin, wo Weihnachtsdeko ist. Und das ist natürlich bei meiner Mutter der Fall, wenn die halt anfängt zu dekorieren, weil ich natürlich nichts mache, weil ich natürlich nicht dekoriere. Und dementsprechend ist es bei mir noch relativ gering. Ich muss auch ehrlich sagen, Hot Take, ich finde Weihnachtsmärkte wahnsinnig überbewertet. Find's nicht so geil. Es gibt schöne Weihnachtsmärkte und ich finde es auch irgendwie eine nette Tradition. Aber ich denke mir jedes Mal irgendwie auch, ja, ich bin trotzdem lieber in einer geilen Bar.
Gehe ich absolut mit, gehe ich total mit, weil Weihnachtsmärkte sind meistens brutal überfüllt und vor allem schweineteuer. Es ist einfach brutal teuer. Ich habe auch vorhin, ich war auch mit ein paar Leuten eben auf dem Weihnachtsmarkt und da ging es auch darum, ja, ob man davor noch was zu Abend isst, da habe ich nur den Kommentar bekommen, ja, man kann ja da was essen. Da dachte ich mir, wer kommt denn auf die scheiß Idee, Weihnachtsmarktspeisen als vollwertiges Abendessen zu verkaufen? Das ist absolut nicht der Fall. Das kostet einfach nur 8 € und dann kriegst du eine Thüringer Rostbratwurst, die Größe angenommen hat von einer Nürnberger Wurst. Also das ist schon eine Farce.
Ich muss sagen, dass es gibt einen Weihnachtsmarkt in Berlin und der ist da bei Friedrichshain. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Den RAW-Weihnachtsmarkt, der historische Weihnachtsmarkt.
Genau. Und da war ich vor 2 Jahren und den fand ich richtig geil. Der hatte wirklich Vibe, weil der war so mittelalterlich angehaucht und durch die Ruinen vom RAW-Gelände hatte das wirklich Style. Und da habe ich das fand ich wirklich gut. Der war wirklich richtig gut. Aber wenn die halt so möchte gern sind, naja.
Es gibt in Berlin generell Weihnachtsmärkte und ich würde sagen, so, das ist ein bisschen von meiner Integration in die deutsche Gesellschaft gewesen. Ich mag die mittlerweile. Ihr wisst ja wahrscheinlich, meine erste Arbeitsstelle im Studium war ja auch auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich so Teelichter verkauft auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt. Ja, ja. Den Stand habe ich jetzt wieder gesehen. Aber ich muss sagen, für mich hat das mittlerweile ein Vibe. Also es macht richtig Bock. So ein, zwei Glühwein oder auch Kinderpunsch finde ich mittlerweile ganz nice. Es ist nur unfassbar kalt. Daran würde ich mich nie gewöhnen. Das ist echt super unangenehm.
Ja, ja, das ist ja das Prinzip Glühwein. Du trinkst halt 3, 4, 5, 6 Stück davon und dann interessiert dich die Kälte auch nicht mehr.
Ja. Obwohl, da wart ihr dabei, oder? Wisst ihr noch einmal in Konstanz, als ich die Gründungsdatum von meiner Stadt gefeiert habe, von Quito, und den ecuadorianischen Glühwein euch gezeigt habe? Wisst ihr das noch? Das war, bevor wir ins Grey gegangen sind.
Nee, weil wir da zufälligerweise an einem Turnier teilgenommen haben, wo du nicht teilgenommen hast.
Das war nicht da. Ah, du meinst das Turnier, wo du Rassismus beendet hast?
Nein, Hannes, war das Getränk, war das aus diesen Reagenzgläsern?
Ja, korrekt.
Boah, Digga, das war unschön.
Das war Hannes, ich spreche von dem Turnier, von diesem Hallenturnier, dem ersten Hallenturnier,
wo du nicht konntest. Ja, stimmt, das
tut mir. Unsere Freundschaft fast beendet wurde.
Zweites Hallenturnier, zweites. Ganz kurz, ihr zwei Kekos, ihr wart beim ersten Turnier nicht dabei.
Genau,
ja. Ich war beim ersten nicht dabei.
Zum allerersten Hallenturnier. Noah, du bist damals mit der Jeff auf Klassenfahrt gegangen.
Nein,
und bist
nein,
so geil,
nein.
So geil wie du bist, bist du in ein, wie heißt es, in ein Messer getreten.
Ja, genau. Es lag nicht an der Jeff, sondern es lag daran, dass er ein Messer oder ein Nagel, irgendwas ist er reingetreten.
Bin in ein Messer reingetreten, ja, in Luxemburg. Ja, ja, das ist tatsächlich Kult.
In deiner Jeff-Zeit.
Ja, man muss aber auch sagen, es war ein glutenfreies Messer.
Vegan, regional, saisonal. Ja.
Oh je, dann sind wir ja froh, dass Brian heute noch in kein Messer reingetreten ist oder irgendwo dagegen gelaufen ist, sodass er wunderbar hier performen kann. Und ich mache nochmal den FDP-Witz, falls er vorher noch nicht angekommen ist. Herzlich willkommen zur offenen Feldschlacht des Fußballs. Wie geil war das eigentlich? Wie stark ist das? Ich muss sagen, mein Insta-Feed hört gar nicht mehr auf, voller FDP-Memes mit dieser Pyramide. Ich habe die Pyramide in den verschiedensten Variationen gesehen, wo man auch nochmal sagen muss, die ist auch einfach falsch rum gedacht. Also sie haben erstmal Scheiße gebaut und dann haben sie die Scheiße auch noch falsch gebaut. Also sie haben es nicht mal verstanden, die Pyramide richtig zu definieren. Also ich weiß ja nicht, wer ernsthaft noch vorhatte, die Partei zu wählen, der sollte das jetzt nochmal ernsthaft hinterdenken, ne?
Ja, lieber BSW wählen.
Nein, bitte nein, auf gar keinen Fall.
Das ist der Einfluss von Steffen, wenn man zu lange mit Steffen rumhängt.
Nee, nicht mal die FU färbt so auf mich ab, auf gar keinen Fall.
Schnell weg von der Politik. Kommen wir schnell zum Fußball, kommen wir zur Champions League und irgendwie ja doch zur Politik. Denn es stand ein Champions League-Auswärtsspiel von den VfB Stuttgart an. Und zwar gegen Roter Stern Belgrad, wenn ich richtig liege an dieser Stelle. Korrekt. Und da soll es mal wieder zu einem kleinen Vorfall zwischen Polizei und der organisierten Fußballszene gekommen sein. Brian, erläutere uns doch mal genaueres. Dir war es ein Anliegen, über das Thema zu sprechen.
Ja, ich war nur geschockt. Ich war nur wirklich geschockt, weil so, was ich mitbekommen habe, war, dass Fans von VfB Stuttgart von der serbischen Polizei derart drangsaliert wurden. Mit Personenkontrollen, die bis dahin gingen, dass man nackt ausgezogen wurde und getreten wurde, wenn man sich nicht nackt ausgezogen hatte, dass die Ultras dann letztendlich umgekehrt sind. Und ich finde das schon, also in der Champions League schon krass, dass da auch, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da einen großen Aufschrei gab und Roter Star, disqualifiziert wurde. Also das geht ja nicht.
Also Ich gehe da mit dir absolut mit. Es war absolut beschämend, aber meine Frage an der Stelle, weil ich habe, darüber wurde auf ESPN in Argentinien berichtet, die hatten die These, dass europäische Clubs Angst haben davor, dass sich so ein Frankfurt gegen Barcelona 2.0 irgendwo entpumpen könnte und deswegen die deutsche Fans immer ein bisschen härter kontrolliert werden, damit sie eben die Auswärtsstadien, wo sie hingehen, nicht einnehmen.
Naja, aber das ändert ja nichts daran. Also, was sie jetzt bei sich führen, ändert ja nichts daran an der Anzahl der Fans, die anreisen. Nur weil ich dann jetzt jeden einzelnen VfB-Fan auf Herz und Nieren nach Pyrotechnik oder keine Ahnung was oder Schlagstöcken oder was weiß ich untersuche, ändert das ja nichts an der Anzahl der Fans, die da sind. Und das war ja das Problem bei Barca gegen Frankfurt. Zumal ich finde es halt eh absurd, weil wenn ich mir so Basketballspiele von Roter Stern Belgrad und so anschaue und auch normale Ligaspiele von Roter Stern Belgrad, denke ich mir so, also wenn jemand kein Problem mit Pyrotechnik haben sollte, dann ja wohl die. Also wonach haben sie denn dann gesucht?
Eben, aber vielleicht ging es eher um Einschüchterung. Tatsächlich, dass die sagen, okay, dann dreh die halt um und dann haben sie halt nicht so viel Fans da. Weißt du so?
Ja. Einen anderen Grund, also du hast hier gerade dieses Argument eingeführt, dass sie kein Problem haben mit Pyrotechnik. Einen anderen Grund gibt es ja nicht. Weißt du, du kannst mir nicht ernsthaft sagen, dass die belgische Polizei seit Monaten die schwäbische Fanszene analysiert und gesagt hat, die sind besonders gefährlich, auf die muss man jetzt richtig aufpassen. Also da gehe ich mit nur mit. Das war wahrscheinlich einfach nur eine Strategie, um die Mannschaft auch zu schwächen, dadurch, dass denen halt der Support fehlt.
Ja, das ist schon brutal. Und wie Brian halt auch gerade gesagt, dass da so Stillschweigen darüber bewahrt wird irgendwie. Es gibt irgendwie keinen großen medialen Aufschrei, keine politische Aufarbeitung, etc. Also das ist schon, ich habe es nur von einem Bundestagsabgeordneten gesehen, der hat es aufgegriffen in seinem Insta-Feed, weil er halt selber VfB-Fan ist. Aber ansonsten, ich finde, kriegt das auch wenig, gut, deutsche Politik hat gerade andere Probleme, aber findet allgemein wenig Anklang in der Öffentlichkeit irgendwie, das Thema.
Es ist ja auch extrem, extrem würdelos. Ich finde, natürlich werden Fans sowieso schon häufig relativ hart angegangen. Es gibt ja auch starke Polizeigewalt auch. Da muss man auf jeden Fall auch sagen, aber sowas finde ich dann schon auch nochmal ein anderes Level, wenn es dann auch um solche Sachen geht. Das ist hochgradig unsportlich und hochgradig, es ist kriminell, muss man ja sagen.
Ist menschenverachtend. Oder?
Ja. Ich guck gerade parallel, ob es irgendwelche Berichterstattungen gibt auf Englisch, weil extrem viel auf Deutsch natürlich, also da haben viele, viele Tageszeitschriften das aufgenommen, aber jetzt Zeitschriften, die viel über Fußball schreiben aus dem Englischen, wie The Sun, Peoples oder sowas, die haben dazu extrem wenig geschrieben. Ist einfach schade und wird so ein bisschen unten drunter gekehrt, was natürlich wieder diese riesen Theorie-Konspiration aufgreifen könnte, die Noah immer wieder sagt, dass die UEFA halt einfach ein Problem mit deutschen Fußballmannschaften hat.
Ja. Klar. Das ist der Grund.
Bestätige ihn doch bitte nicht in seiner Verschwörungstheorie.
Ja, später reden wir ja noch ein bisschen über diese FIFA The Best. Da gibt es auch eine kleine Verschwörungstheorie meinerseits. Ja, aber alles naja, später.
Sportlich lief es ja dann für den VfB auch nicht so wirklich wunderbar. Auf jeden Fall wurden sie zumindest schön auf Deutsch verabschiedet von den Heimfans mit Auf Wiedersehen gesungen. Dafür lief es ebenso sportlich gar nicht mal so gut bei Man City. Wir haben auch letzte Woche schon über City gesprochen, die gerade wirklich ein massives Leistungstief haben. Habt ihr noch irgendeinen Take zu diesem Man City, zu dieser Leistung auch in der Champions League gegen Feyenoord zu Hause 3-0 führen und dann noch 3-3 spielen? Das hat doch einfach, also dieses Gesicht, was City gerade sowohl in der Premier League als auch in der Champions League zeigt, hat ja absolut gar nichts mehr mit dem Manchester City zu tun, das wir vor allem seit der Zeit von Pep Guardiola kennen, oder?
Ich meine, wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen besprochen. Ich finde, jetzt hat Manchester City noch einen weiteren Tiefpunkt erlangt, eben durch dieses 3-3. Habt ihr Pep Guardiolas Gesicht gesehen nach dem Spiel, wo er sich so aufgekratzt war überall, weil er meinte, er hat sich selber mit dem Fingernagel überall reingekratzt? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das zeigt so ein bisschen, ich glaube, so langsam verkopfen die sich alle. Also, die haben ja richtig geilen Fußball gespielt. Ich würde sagen, Manchester City war vielleicht einige Jahre die spielstärkste Mannschaft in Europa. Und jetzt sind sie halt einfach an einem Punkt gekommen, wo alle Mannschaften das Mittel raus haben, gegen die zu wirken. Und jetzt verkopfen die das viel zu sehr und viel zu schwierig und versuchen, irgendwelche Sachen zu machen, die dann nicht klappen. So, du siehst Haaland, Foden, De Bruyne, so alle sind so ein bisschen ideenlos, weil sie meiner Meinung nach halt gerade viel zu viel im Kopf haben, anstatt simpel zu spielen. Ich denke, der einzige Weg, dass sich das irgendwie klärt, auf langer Hinsicht, ist vielleicht mit einem Trainerwechsel. Wie gesagt, Arne Slot, 8 Jahre Klopp, dann kam Arne Slot und jetzt läuft es ja sportlich ganz gut.
Aber würdest du wirklich sagen, die Formschwäche liegt wirklich aktiv daran, dass die gegnerischen Mannschaften mittlerweile einen Weg gefunden haben, City zu bespielen, weil offensichtlich haben sie es ja eigentlich nicht, wenn zum Beispiel, also jetzt gerade Beispiel Feyenoord, wenn die 3-0 hinten liegen erstmal und dann noch 3-3 spielen, das ist ja eigentlich dann, das spricht ja eigentlich eher für ein psychologisches Problem in der Mannschaft, vielleicht auch für ein motivatorisches Problem in der Mannschaft und weniger jetzt dafür, dass jetzt die gegnerischen Mannschaften Wege gefunden haben, City taktisch auszuhebeln.
Ich würde schon in die Richtung gehen. Natürlich, das mit Feyenoord ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen, weil es halt dann schon darauf hindeuten könnte, dass es eher so ein Konzentrationsding ist. Aber wenn du dir anschaust, Sporting 4-1. Jetzt Liverpool hat die komplett Chancen losgelassen, 2-0 am Wochenende. Davor Tottenham 4-0. Also City kommt ja oftmals gar nicht mehr zum Spiel. Also die können diesen Aufbau, den sie immer hatten, und diese spieldominante Mannschaft waren, das kommt gar nicht mehr auf. Die anderen Mannschaften übernehmen das, also nehmen denen das jetzt weg. Also sogar Brighton, ich habe mir das eine halbe Stunde angeschaut, so Brighton war dominierend. Es war nicht so, dass Brighton hinten stand und gegen auf Konter gespielt hat, sondern die waren spielbestimmend, taktangebend. Und deswegen, ich glaube, City würde meiner Meinung nach am Ende der Saison, also natürlich Guardiola noch mitnehmen, die werden auf jeden Fall auf dem zweiten, dritten Platz landen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ich würde am Ende der Saison Guardiola, nachdem er wirklich jetzt den Rekord gebrochen hat mit 4 Premier Leagues in Folge, würde ich an City-Stelle entlassen und einfach nochmal so einen frischen Wind reinbringen.
Naja, sie haben es schon verlängert. Haben wir schon über ein paar Jahre verlängert mit Guardiola. Und das ist aus, bleiben wir mal kurz bei City, du hast gerade auch schon angesprochen, 2-0 gegen Liverpool auch noch gespielt am Wochenende. Also das ist ja nicht das Problem so. Liverpool in der Form, wie sie gerade spielen, in Liverpool, da kann man mal verlieren. So. Das ist ja jetzt nicht gerade das Problem. Das sehe ich jetzt nicht gerade so als der Schreckmoment, sondern schon eher die Spiele, wie du es gerade auch schon eben angesprochen hast, 4-0 gegen Tottenham oder so. Das ist halt schon, ich glaube, es sind jetzt insgesamt 6 Pflichtspiele in Folge ohne Sieg. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt mal gab in der Ära Man City seit Auftreten des Investors, also seit Auftreten von dem, was haben die, den saudi-arabischen Prinzen haben die, ne?
Oh, das kann ich nicht. Ich glaube schon,
ja. Ja, genau. Ob es das überhaupt mal in der Zeit gab, das würde mich mal interessieren. Also deshalb, das ist schon echt absurd so. Und das wird auch wirklich spannend zu sehen sein, wie sich das so entwickelt. Also sie werden sich auf jeden Fall verstärken im Winter, oder? Weil sie müssen ja irgendwie einen Rodri-Ersatz finden. Da stellt sich mir halt die Frage, wen holen sie denn?
Goretzka. Guck, schön, da haben wir doch Noah abgeholt.
Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich find's unterhaltsam, dass sie halt verlieren. Das ist natürlich, freut mich sehr. Das ist natürlich gut. Aber irgendwie ist es mir wirklich, ja, es berührt mich nicht, wirklich. Mich nicht. Also deshalb kann ich da jetzt auch nicht viel sagen. Ich habe ein bisschen zugehört, ich find's interessant, aber ich kann dazu leider echt wirklich eigentlich nichts sagen. Ich weiß auch nicht, wen sie da holen sollen. Ganz ehrlich, Pavlovic. Keine Ahnung.
Hotter Take, könnt ihr euch an Fabio Carvalho erinnern?
Ja.
So ein Wonderboy, der bei Liverpool gespielt hat für eine Saison, zwei Saisons. Der wäre jetzt zwar kein direkter Rodri-Ersatz, der chillt aber gerade bei Bournemouth. Ich glaube, den könnten sie holen. Der könnte ein bisschen Ideen ins Spiel mit reinbringen. Aber nur zu dem, was du gesagt hast, ich gehöre gerade zu diesen Fußball-Boys, die es richtig feiern, dass City so auf die Fresse fällt. Also es gibt ja so viele Memes, so viele geile Memes, so im Sinne von The Boys Reunited Watching The Downfall of Man City und dann stehen so 20 Jungs im Anzug. Es ist schon gerade ein sehr besonderer Anblick.
Vor allem, es ist ja schon, also vielleicht jetzt nochmal ein bisschen, um das Ganze ein bisschen größer auch zu sehen, es ist schon ein Riese, der gerade zusammenbricht. Und vor allem, was ich halt so krass finde, ist, Guardiola und auch Man City waren ja so perfektionistisch im Fußball. Die haben ja wirklich sehr perfekt Fußball gespielt, ein bisschen emotionslos auch. Und ich finde jetzt gerade diese Niederlagenserie, die ist halt extrem krass, also sie ist so richtig deutlich, so ist es nicht so ein, zwei Spiele, die mal verlieren oder was ist so ein bisschen so eine unstetere Saison, wie sie es ja mal früher auch hatten. Und das ist, finde ich, so das Krasse jetzt, so dass sie wirklich konstant auch in der Liga so underperformen und halt auch verlieren und jetzt ja schon, wie viele Punkte, 8, 9 Punkte Abstand haben auf Liverpool, das finde ich schon krass und hätte man jetzt, glaube ich, vor der Saison, hätte man jetzt nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet auch Rodri dann so sich verletzt. Also, naja, alles sehr wild.
Ja, aber wisst ihr auch, wer jetzt halt natürlich gerade zu Hause sitzt und sich blau und grün ärgert? Klopp. Der Typ war keine Ahnung wie viele Jahre bei Liverpool und jedes Jahr war City weltüberragend und es war einfach brutal schwierig, in der Liga Meister zu werden. Kaum ist der Typ weg, steht ihm niemand mehr im Weg quasi.
Ja, und nicht nur City hatte gerade Probleme, so als Gegner von Klopp, sondern Real Madrid. Ich meine, er hat 2 Champions-League-Finale gegen die verloren. Die fallen jetzt auch gerade so ein bisschen auf die Fresse, international. Das stimmt, an den hatte ich nicht gedacht, aber seine 2 Nemesis sozusagen, die haben gerade richtig Probleme, nachdem er zurückgetreten ist.
Ja, vor allem, er muss ja bald wieder Trainer werden, ne, bei Leipzig, bei RB. Sieht ja das Ganze dann raus.
Meint ihr, wird's machen?
Wäre das was? Gibt's das? Kann das passieren? Kann Klopp, also kann RB zu ihm sagen, so, hey, Global Head of Soccer ist jetzt gerade egal, du musst unsere Star-Mannschaft ein bisschen auf Vordermann bringen?
Also, dass Red Bull in ihrem eigenen Universum tun und macht, was sie wollen, das hieß ja gerade auch an der Personalie Ruven Schröder, der jetzt auch degradiert wurde sozusagen von Leipzig nach Salzburg. Salzburg ist ja quasi auch schon so ein sinkendes Schiff. Red Bull ist ja geil. Eigentlich kannst du bei Red Bull in diesem Konzern ja in den einzelnen Vereinen immer die Zukunft der jeweils anderen Vereine vorsehen. Also gerade in dem Spektrum Leipzig-Salzburg. Salzburg, das Projekt kam auf in Österreich und auf einmal wurden die Serienmeister, auf einmal haben sie jedes Jahr Champions League mitgespielt oder zumindest Europa League und haben eigentlich die Liga immer ziemlich krass dominiert. Dann kam genauso Leipzig auf, klar, sie haben die Liga nicht dominiert, aber Leipzig hat über ein paar Jahre jetzt um die Meisterschaft mitgespielt, zumindest um die ersten 3-4 Plätze, jedes Jahr in der Champions League mitgespielt, waren auch sogar mal im Champions League Halbfinale gegen PSG, glaube ich, damals bei diesem Lissabon Corona-Turnier. Also die hatten auch so eine krasse Kurve, Formkurve nach oben. Und Salzburg ist, glaube ich, auch die letztes Jahr oder vorletztes, ich glaube, letztes Jahr auch so richtig abgefallen in so ein Leistungsloch. Und das Projekt Salzburg, das scheitert gerade schon so vor sich hin. Und genauso, sage ich euch, wird es in 2-3 Jahren in Leipzig auch sein. Das ist auch, der Trainerverschluss wird da jetzt auch immer größer und größer. Marco Rose macht es da auch nicht mehr lang. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ja ganz spannend eigentlich zu sehen. Das ist so eh so ein Griff nach dem Strohhalm mit Klopp da jetzt als Global Head of Soccer, keine Ahnung was. Ja, können sie von mir aus machen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, im Prinzip ja, Leipzig könnte das tun mit Klopp als Trainer, weil sie innerhalb ihres Kosmos ja machen können, was sie wollen. Ob es jetzt von Klopp so die klügste Wahl wäre, weiß ich nicht.
Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, er macht's. Also, ich kann mir das gut vorstellen irgendwie.
Ich wollte sagen, mehr auf seine Legacy spucken kann er ja quasi nicht.
Ja, aber die ist ihm ja egal.
Ja, deswegen. Also jetzt ist das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Weißt du, also ich glaube auch, dass er, wenn das richtige Angebot jetzt kommen würde, wenn die sagen so, hey, du machst das jetzt 2 Jahre und dann machst du wieder Globehead, dann würde er es machen.
Ja, es geht ja, naja, er will ja nach der WM 2026 Nationaltrainer werden, denke ich. Und deswegen könnte er jetzt 1,5 Saisons das machen.
Log, Mama.
Er könnte es machen, aber das wäre schon echt absurd. Also ich glaube auch so, ich habe auch die Hotel Matze-Folge mit ihm angehört. Kann man wirklich nur empfehlen. Das war kurz nachdem er bekannt gegeben. Nee, war nicht Hotel Matze. War einfach mal Luppen hier von Toni und Felix Groß. Kann man nur empfehlen. Also es war kurz nachdem er bekannt gegeben hat, zu Leipzig zu gehen als Global Head of Soccer. Und das ist so, nach der Folge glaubst du ihm das schon, dass er sein Vermächtnis schon nicht so zerstören will, so dass es dem schon auch wichtig ist, aber ich glaube, er ist einfach nicht der hoffnungslose Fußballromantiker, den wir alle in ihn reininterpretiert haben, und hat einfach gesagt, ja, das ist halt ein spannendes Projekt. Deshalb macht er das, der hat da einen Zugewinn, der lernt da nochmal ein bisschen was so. Und das ist ja das, wenn er jetzt Trainer von Leipzig machen würde, er hätte ja keinen Mehrwert davon.
Ja, stimmt auch wieder. Ne, wir werden sehen, was passiert. Es könnte ja, es wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Wendung der Geschichte.
Ja, wär's auf jeden Fall. Aber kommen wir mal ganz kurz zurück. Hannes hat's angesprochen, Real in der Champions League auch überhaupt gar nicht so souverän unterwegs, Hannes. Also, was ist los mit den Königlichen?
Ich muss sagen, ich feier's. Real Madrid hat ja die ganze Zeit gepusht, dass es diese europäische Superliga gibt. Florentino Perez war ja der Initiator davon, weil er meinte, es schaut sich kein Schwein mehr die Spiele an, wir müssen es interessanter machen. Jetzt gab's eine Revolution von dem Champions League-Format und Real Madrid ist auf dem 24. Platz dieser Tabelle, das heißt, die sind nur einen Platz davon entfernt, nicht in diese Knockout-Phase zu kommen, was natürlich, glaube ich, nicht geschehen wird. Aber es ist schon viel spannender als gedacht. Also gegen Liverpool haben die, auch wenn es unter Anführungsstrichen nur 2-0 ausgegangen ist, kein Land gesehen. Das Bild von Kylian Mbappé, wie er da mit der Fresse im Anfield-Stadion im Boden hockt, ist eigentlich steht sinnbildlich dafür. Ich weiß nicht, was bei denen ist. Also es sind extrem viele Spieler verletzt. Aber ich, also das haben wir ja schon mal besprochen, ich denke, bei Real Madrid fehlt einfach dieser Toni Kroos. Da muss ich dir absolut recht zusprechen, Walle. Toni Kroos war einfach das Herzstück dieser Mannschaft mit der Erfahrung und hat es einfach geleitet. Und es fehlt einfach Tchouaméni, der Ersatz werden soll, nirgendwo zu sehen. Mbappé, der Starspieler, der gekommen ist, hat nur Probleme. Mich wird's, also ich glaube es nicht, dass Real Madrid das nicht schafft. Aber wenn man uns die aktuelle Leistung anschaut, also 5 Spiele, davon 3 verloren, könnte knapp werden, aber ich glaube, die schaffen es noch. Und ich glaube, ganz kurz noch ein letzter Take dazu, das hast du, sagst du ja auch oft, dass Real Madrid erst in den späteren Phasen immer stark wird. Ich glaube, dieses Mal kommt es nicht so weit. Also ich glaube, Real Madrid verlässt das Turnier, bevor es soweit ist, dass sie sich aufbauen können.
Das ist ein guter Punkt, weil die These hatte ich nämlich auch schon. Ich wollte mir nämlich auch heute, wollte ich mir selber widersprechen, weil eigentlich bin ich ja auch immer davon ausgegangen, so ja, Real, das ist so ein Motor, der hustet immer so ein bisschen am Anfang, lass das mal so ein bisschen rappeln und poltern. Und irgendwann läuft das schon wie geschmiert. Irgendwann kommen die schon ins Laufen und dann geht was. Und irgendwie habe ich jetzt auch so, wie du sagst, ich habe auch das Gefühl, dass das passiert irgendwie nicht dieses Mal so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, mit dieser unsympathischen Verpflichtung von Mbappé, auch mit der ganzen Vorgeschichte von der Verpflichtung und so. Aber halt auch, dass es einfach die Mannschaft immer, gut, es war schon immer eine Mannschaft, die von Selbstdarstellern, von Egoisten, von Spielern mit großen Egos geprägt war. Aber irgendwie so, sie hatten halt noch die 3, 4, 5 charismatischen Spieler, die das Ganze vielleicht dann so im Zaum gehalten haben. Und das habe ich das Gefühl, das haben sie jetzt eben nicht. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, so dass Spieler wie Modric, Kroos, Ramos, das waren so die waren Spieler mit Standing und die haben dann die Mannschaft so ein bisschen zusammengehalten. Und ich habe das Gefühl, jetzt sind die übergeordneten Spieler mit Standing, sind die mit dem großen Ego. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Und ich glaube, die kriegen jetzt eben diese Stars und diese Egos kriegen sie irgendwie nicht mehr zusammengeruckelt. Und das kann für mich so ein Grund sein. Ich habe auch nur so ein Reel gesehen, irgendwie, klar, das ist immer fies mit diesen 7-Sekunden-Ausschnitten von einem 90-Minuten-Spiel, das kann man immer nicht vergleichen. Ich habe auch so ein Reel gesehen, wo irgendwie jetzt am Wochenende eigentlich die ganze Realmannschaft einen Gegenangriff verteidigt hat und Vini Junior und Mbappé standen so links vorne, Höhe der Mittellinie und standen da so nebeneinander und haben auf den Ball gewartet, einfach nur. So, das ist schon, steht schon ein bisschen sinnbildlich dafür auch und es muss sagen, schon noch ein bisschen eine Genugtuung, dass auch Real mal ein bisschen abkackt in der Champions League. Es war auch schon noch ein bisschen boring, dass denen irgendwie alles immer so in Schoß gefallen ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die kommen auf jeden Fall in die Knockout-Runde. Es würde mich sehr freuen, wenn PSG es nicht schafft. Aber ja, aktuell ist es super offen. Also ich finde, dieses neue Champions League-Format holt mich viel mehr ab, als ich es gedacht hätte. Muss ich wieder hier betonen. Es macht richtig Bock.
Ja, echt? Brian, wie sieht's bei dir aus? Macht dir das so Bock, das Champions League-Format? Oder sagst du, es ist nichts für dich?
Wir hatten ja da auch schon eine lange Diskussion über Top-Spiele und Nicht-Top-Spiele. Ich sage nach wie vor, ich finde es durchaus erfrischend, weil eben halt dieses Durcheinander von den Gruppen durch ein bisschen aufgepeppt wurde und man jetzt, finde ich, einen besseren Überblick hat. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, dass so viele praktisch weiterkommen können. Ich glaube, ich hätte die Tabelle früher gecuttet. So, und da, weil es ist ja schon, also die meisten kommen ja weiter. Es sind ja nur 8 Teams, die nicht weiterkommen. Aber ansonsten finde ich es wirklich gut und ich befürchte nur, dass jetzt natürlich ein bisschen das Glück der Sache gerade ist, dass es so spannend ist und dass die großen Teams gerade so ein bisschen abkacken. Es kann natürlich auch sein, dass in 1-2 Jahren, nächstes Jahr, es auch mal wieder sehr klar sein wird und die großen Teams alles gewinnen und dann relativ früh schon diese Runde entschieden ist. Aber momentan glaube ich oder halte ich es für eine nicht nur notwendige, aber für eine Entscheidung, die richtig war.
Ja, das mit den großen Teams ist halt auch jetzt gerade mal so ein bisschen dahingestellt, denn wenn du dir jetzt gerade anschaust, der jetzige Stand der Tabelle, aktuell würde nur in meinen Augen als heimlicher Titelanwärter nur PSG gerade es nicht weiterschaffen. Ansonsten sind die Teams, die jetzt gerade rausfliegen, schon Teams, von denen du es erwartest, weißt, Graz, Praga, Roter Stern, Belgrad, Bologna, Bratislava, Young Boys Bern, so, das sind schon Teams, wo ich mir dachte, okay, die werden sehr wahrscheinlich auf die Fresse fliegen.
Ja.
Safe. Aber ist nach wie vor das, was ich zu kritisieren habe, das hatte ich ja schon immer zu kritisieren bei dem Format, ist halt, dass man einfach nicht weiß, dass man es einfach immer noch nicht abschätzen kann, wie viel ist jetzt ein Spiel wert, welche Gegner kommen jetzt bei wem noch zu, wer kann sich jetzt wie noch verschieben. So. Wir haben gerade eben von Real gesprochen, Hannes, du sagst, du siehst das noch kommen oder wir sehen es vielleicht nicht mehr kommen, dass die da noch in die Gänge kommen in der Champions League. Ich kann denen halt nicht sagen, gegen wen sie noch spielen. Weißt du, ich kann dir nicht sagen, ob sie noch einfache Gegner haben, wo sie jedes Mal 3 Punkte einfahren oder ob da noch Schwergewichte kommen, weil ich dafür jetzt extra nachschauen müsste, gegen wen Real noch spielt. Und normalerweise hast du die Gruppen ja immer grob im Kopf und da kannst du das alles besser einschätzen. Vielleicht finden sie da irgendwie noch einen besseren Weg, dass das irgendwie einfacher nachzuvollziehen ist, aber ansonsten von der Spannung und so, vom Unterhaltungswert ist natürlich schon besser. Ja. Blick auf die deutschen Mannschaften ganz schnell. Die Dosen verlieren in San Siro Dortmund sehr souverän, Leverkusen ebenso und Bayern kriegt Hannes jetzt 2 Minuten, um uns zu erklären, was da jetzt los war bei der Neuauflage Champions League Finale 2021.
2020.
Ja, Corona-Jahr. Ja, stimmt, 2020, ja. 21 war Chelsea, gell?
Ja, war ich würde sagen, interessantes Spiel. Ganz kurz für mich, die überragenden Akteure vom FC Bayern waren einmal Manuel Neuer, der wieder ein bisschen sicherer war mit den Füßen. Es gibt eher diese 2-3 Ausschnitte, wo er gute Bälle gespielt hat, wo er mal auch in der Nähe von der Mittellinie war und wo er Dembélé einmal ins Nichts grätschen lassen hat. Und dann, ich habe sie oft kritisiert, aber Kim Min-jae und Upamecano sind aktuell extrem stark. Also in 8 Pflichtspielen jetzt 7-mal ohne Gegentreffer ist schon sehr, sehr gut. Jetzt am Wochenende gegen Dortmund leider gerissen, aber es war ein überaus gutes Spiel. Ich finde, Leon Goretzka hat sich auch wieder stark zurückgekämpft. Man vermisst Pavlovic nach wie vor, aber Goretzka ersetzt ihn ganz gut. Und mein letzter Take ist, ich fand, Alphonso Davies ist ein Kandidat, der aktuell sehr problematisch auf der linken Außenseite ist. Der war ja jahrelang eine gesetzte Nummer bei den Bayern. Aktuell finde ich ihn ein bisschen formschwach, aber alles in allem kein überragendes Spiel, aber ein sehr sicheres Spiel. Und wie gesagt, mich freut es, dass vor allem diese 3 Spieler, Neuer, Upamecano und Kim, halt ein bisschen stabilerer geworden sind und die Bayern diesen Pflichtsieg eingefahren haben. Das war's eigentlich.
Wie sieht es mit dem Projektfinale der Horm aus?
Okay. Diese Klatsche gegen Barca war schon sehr überraschend. Also hätten sie gegen Barca jetzt nicht so deutlich verloren, würde ich sagen, läuft es ganz gut mit dem Projektfinale der Horm. Dadurch, dass sie halt gegen eine stärkere Mannschaft wie Barca, sie gerade ist mit Flick, so deutlich verloren haben, glaube ich, müssen sie noch 1 oder 2 stärkere Gegner passieren, damit ich wieder so sicher bin.
Stehen immerhin vor City, ne?
Ja, aber City
ist Real.
Aktuell, ja, das sind ja aktuell keine starken Gegner.
Schön. Dann würde ich sagen, wenn wir über Champions League reden, müssen wir eigentlich auch konsequenterweise über Conference League reden, ne? Da gab es ja das Match of the Week von einem von euch beiden. Wer von euch hat den Match of the Week Heidenheim-Chelsea angekündigt?
Ich hatte es angekündigt.
Ah, hast du es auch angeschaut?
Nee. Leider nicht. Tut mir leid. Ich war am Donnerstag mit Philipp in der Defne.
Ryan, hast du das Spiel gesehen?
Leider nicht, nee. Ich hab nur gesehen, dass Chelsea nicht verstanden hat, dass Heidenheim in Baden-Württemberg liegt.
Ja, das habe ich auch gesehen und ich habe nur gesehen, dass einige Chelsea-Fans sich dann doch an Glühwein vergnügt haben und als jemand, der schon in Heidenheim war und auch in Heidenheim im Stadion schon war, kann ich sagen, arg viel mehr kannst du da auch nicht machen. Da würde ich sagen, machen wir den Sack zu, was europäischen Fußball angeht und gehen einmal über ins... Haben wir ein Quiz? Wir haben ein Quiz jetzt, oder?
Ja, Jungs, ich hatte ja ein Quiz angekündigt, weil ich meinte, ich habe eins dabei, was ich noch nicht veröffentlicht hatte, das suche ich aber noch. Sag mal was anderes. Erzählt mal ein paar Witze, ich bin gleich wieder bei euch da.
Dann ziehen wir doch einfach vor. Brian, dann machen wir diese Woche erst Kicktipp aktuell. Komm, ja. Hau mal einen raus. In der Zeit kann Hannes nach einem Quiz suchen. Vielleicht gibt es die Woche auch gar keinen Quiz. Wir nehmen das alles ein bisschen laissez-faire diese Woche. Brian, sag mal, was ist los, was ist passiert? Kicktipp aktuell.
Ja, wir haben einen neuen ersten Platz und auch damit eine neue Tagessiegerin. Liebe Grüße nach Leipzig, liebe Franzi. Schon wieder, also dieses Jahr klappt's mit dem Sieg. Ich wäre Franzi auch schon seit 3 Saisons, das ist glaube ich das 3. Mal in Folge, dass sie immer Top 10 ist, Top 8, Top 7. Also wirklich eine sehr starke Spielerin. 19 Punkte hat sie gemacht und damit den ersten Spieltagssieg in der Saison für sie geholt. Auf Platz 1, ich bin 3 Plätze nach oben gegangen, habe 15 Punkte gemacht, diesmal echt stabil getippt, bin damit nicht mehr Letzter von den noch zu Tippenden. Das ist schon mal eine gute Nachricht, die sich wünschen, dass ich weitermache. Hannes ist einen Platz nach oben. Wir sind auch relativ nah beieinander mit 8 Punkten. Und ja, Walle einen Platz nach unten. Also eigentlich alles bei uns ist alles wie immer. Das ist auch schön, dass Sachen manchmal einfach gleich bleiben. Der Jablonski und hier ist Ultra ist nach 1 nach unten. Bacherinho bleibt auf Platz 3. Wer ja heute, muss ich kurz schauen, wo sie ist. Noch einen Gruß an meine Lieblingstipperin. Ihr wisst, wer es ist. An unsere Lieblingstipperin. Silke Peter. Silke Peter, denn sie hat heute Geburtstag. Und
Hi, alles Gute.
Da muss man natürlich die herzlichsten Geburtstagsglückwünsche rausschicken und weiterhin viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei Kicktipp. Wollte auch noch dazu sagen, irgendjemand geistert bei uns in der Kicktipp-Liga auch wieder relativ weit oben rum. Brian, klau dir mal das Handy. Hier, Sheriff, das geht nicht.
Ja, ja.
Der soll sich mal wieder in die Niederungen der Tabelle verschwinden und nicht da oben rumgeistern.
Ich werde am kommenden Wochenende das Handy nehmen und die Tipps ändern.
Ja, ich bitte darum.
Ja, klar, ganz, ja, klar. Ist schon geplant.
Ganz kurz, der Sheriff hat bei mir auch eine falsche Nummer abgezogen. Wir haben zusammen getippt. Weißt du, wir saßen am Donnerstag in der Defne und haben gemeinsam getippt. Und er hat einfach gesagt, hey, Bayern gewinnt. Und dann tippt er in letzter Minute noch um auf einen Unentschieden. Das finde ich unsexy.
Snitch-Move.
Ich möchte noch ganz kurz eine Person erwähnen, habe ich gerade gesehen. Rexy Bexy. Ich weiß leider nicht, wer es ist. 9 Plätze nach oben, auch stark. 17 Punkte getippt, also sehr stark.
Chapeau, Chapeau. Brian, ich danke dir, Kicktipp aktuell. Hannes, wie sieht's aus? Haben wir ein Quiz oder moderieren wir direkt über zu unserem zweiten Themenblock?
Wir haben keinen, also ich dachte, ich hätte einen Quiz mal erstellt, was wir nicht vorgestellt haben. Ich habe aber kurz bei ChatGPT eine Frage eingegeben und die finde ich eigentlich ganz geil. Es ist nur eine Frage, es ist kein Quiz jetzt, sondern nur ein Ding. Habt ihr Bock darauf?
Also Kicktipp, nach Kicktipp aktuell folgt das VBH-Quiz in der schnellen Kurzversion.
Also dieses Mal wurden wir unterstützt von ChatGPT. Ich habe ChatGPT darum gebeten, diese Station zu machen von einem Trainer. Und mal schauen, ob ihr draufkommt, weil es fängt an mit der Spielerkarriere von diesem Trainer. TSG Backnang, SSV Ulm, 1800...
Ralf Rangnick?
Ralf Rangnick?
Noch nicht. 1860 München.
Nagelsmann.
Ja, korrekt.
Was? Nagelsmann?
Ja, Nagelsmann.
Ah, wild.
Ja, also, das 1860er. Aber das mit Backnang, Junge, wer hätten das gewusst, dass er bei Ulm war, wusste ich auch nicht.
Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der mal beim SV gespielt hat.
Kann natürlich auch Fake-Info sein von ChatGPT.
Ja, der hat halt auch nur in der Jugend gespielt, oder?
Ja.
Hat er eine Profi?
Nee, ich glaube, bei 60 hat der Profi gespielt, oder?
Der hat er gegen Sandro Wagner gespielt, als der bei Bayern war, ja.
Wild.
Ja, das war's. Spannend. Also war ganz kurz, tut mir leid, aber ich würde sagen, vor dem dieswöchigen Hin und Her ist es ganz okay.
Ist ganz okay, nehmen wir mit. Gehen wir über Bundesliga. Wir hatten einen Spieltag hinter uns, wir hatten einen relativ ruhigen Spieltag, bis auf zwei Spiele. Das ist A, das Spiel von Leipzig gegen Wolfsburg. Eigentlich ein Spiel, über das ich mich weigere zu sprechen. Also alles in mir wehrt sich eigentlich, über ein solches Spiel zu reden, wenn, ich zitiere Brian, zwei Konstrukte gegeneinander spielen. Andererseits muss man da jetzt schon mal sagen, bei RB läuft es auch wirklich gar nicht gut. Wir haben es gerade eben nur ganz kurz angeschnitten. Markus Roses Stuhl wackelt dann doch ordentlich. Was ist los mit RB? Also ganz ehrlich, ich muss mich da selber auch in die Verantwortung nehmen. Ich habe zu Beginn der Saison auch gesagt, nach 2-3 Spieltagen, dass die richtig gut drauf sind und dass die richtig guten Fußball spielen. Ich erinnere mich da noch an das Spiel gegen Leverkusen. Die haben doch die Leverkusener Siegesserie beendet, richtig? Da erinnere ich mich doch noch richtig. Und da dachte ich mir richtig, dass die ja eigentlich eine gute Saison hinlegen können. Aber jetzt muss man auch wieder sagen, da war ich wieder zu früh dran. Hätte ich einmal auf Brian hören müssen, der immer zu Beginn der Saison, der hat uns immer wieder runtergeholt, hat immer wieder gesagt, Leute, langsam, ruhig, die Saison ist lang, 34 Spieltage, da kann viel passieren. Ja, er sollte recht behalten. Was ist los bei RB? Hannes, dein ehemaliger Patenverein.
Ja, mein ehemaliger Patenverein und auch ein Verein, der von mir nicht so kritisiert wird in dieser Runde. Ich kann es dir ehrlicherweise auch nicht beantworten, weil alle Spieler sind fit, also alle Leistungsträger, Xavi Simons, Openda, Šeško, alle sind dabei. Ich kann es ja nicht sagen, vielleicht die Mehrfachbelastung, aber sind sie ja eigentlich gewohnt von den letzten Jahren. Jetzt in den letzten fünf Spiele, drei Niederlagen. Absolut kein Plan. Es kann sein, dass Rose auch sich gerade irgendwie vercheckt und vercoacht, aber ich kann dir leider so, bei City können wir ja sagen, so hey, es liegt daran, dass Rodri vielleicht fehlt und die sich verkopfen. Bei Real fehlt, liegt es da und daran. Bei RB Leipzig kann ich es aber aktuell leider nicht identifizieren.
Also es ist ja schon so, dass als Dortmund gegen Leipzig gewonnen hat 2-1, da hat man ja noch gesagt, ah krass, dass Dortmund gewinnt, weil Leipzig ist ja schon ein Top-Team. Ich glaube, dass Terzic schwarze Magie einfach länger nachwirkt als normal.
Ja,
okay. Und das ist Mic Drop und das ist alles, was Brian zu diesem Thema zu sagen hat.
Ja, aber es ist natürlich schon überraschend, dass die gerade, obwohl, weißt, sind Vierter in der Liga, ist jetzt auch nicht unfassbar kacke. Natürlich in der Champions League sieht es nicht danach aus, dass sie weiterkommen werden, was schon in ihren Ansprüchen stehen sollte. Ich denke, das ist ein Formtief, aus dem sie schnell kommen. Also wie gesagt, sie haben das Spielermaterial. Also wenn du hörst, Simons, Šeško und Openda, Luis Openda hatte letzte Saison über 30 Scorerpunkte. Das sind schon Spieler, die geradeaus denken und kicken können. Also die fangen sich wieder.
Die meisten Spieler in der Bundesliga können geradeaus denken und geradeaus kicken. Die Frage ist nur, ob sie den Trainer so lange behalten. Und das ist halt auch so, da bin ich auch wieder so ein bisschen... Ja, vielleicht ist Rose gar nicht so ein geiler Trainer, wie man immer dachte, ne? So, also, weil, so, ich erinnere mich noch an die Zeiten in Gladbach, das war alles sehr glorreich, ganz erfolgreich und dann auf einmal hieß es, der Wechsel wurde dann ja bekannt, dass er zu Dortmund geht und dann ging es mit Gladbach auch richtig bergab. Die haben dann, also die sind dann nochmal richtig in die Untiefen der Bundesliga-Tabellen gerutscht, da lief es dann auch gar nicht mehr rund, bei Dortmund lief es ja irgendwann auch nicht mehr so rund, das führte dann irgendwann zu der Verpflichtung bei RB und da läuft es jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz rund. Das ist halt echt so die Frage, sind wir jetzt wieder, also da beißt sich so ein bisschen die Schlange in den Schwanz, weil da sind wir halt wieder bei dem Punkt so, geben wir einem Trainer jetzt einfach mal wirklich Zeit und geben wir dem auch die Möglichkeit, wenn es jetzt mal ein bisschen eine Leistungsstelle gibt, dass er sich wieder fängt und dass er die Mannschaft wieder in den Griff bekommt oder ziehen wir die Reißleine und holen halt den nächsten Trainer ran, vermutlich Jürgen Klopp.
Ich finde, es ist... Also das haben wir, ich finde, das ist eine ganz gute Erkenntnis, die wir hier im Podcast erreicht haben. Diese Trainerfrage darf sich immer erst dann gestellt werden, wenn man ein bisschen den Markt analysiert. Wir haben jetzt Jürgen Klopp so ein bisschen identifiziert als die Figur, die Rose ersetzen könnte. Aber ich denke, aktuell gibt es auf dem Markt keinen Trainer, der so 100% interessant sein könnte für Leipzig. Weil so Stefan Baumgart holen die jetzt nicht, obwohl der gerade free ist. Die wollen ja schon so ein bisschen auf diesem internationalen Niveau mitspielen können und da sehe ich aktuell leider einfach keinen Trainer,
der das machen könnte. Ich habe ein Angebot. Wie wäre es mit einem Trainer? Switch Pep Guardiola gegen Marco Rose. Vielleicht würde das funktionieren.
Ich glaube, ja. Roses Zukunft hängt ein bisschen vom Spiel am Mittwoch gegen Frankfurt ab.
Oh, ist das jetzt am Wochenende?
Ja, jetzt am Mittwoch.
Ja, das ist jetzt ja, das ist ja ein guter Switch nochmal zu, weil ich finde, viel spannender als Leipzig ist ja Frankfurt. Das ist ja wirklich
der Wahnsinn. Ja, genau. Ich wollte auch noch zu Frankfurt zu sprechen kommen. An der Stelle auch nochmal kurz DFB-Pokal-Ausblick. Machen wir später auch noch. Das sind nämlich ziemliche Kracher dabei in der DFB-Pokal-Runde, die jetzt morgen und übermorgen ansteht. Ja, Frankfurt, sau souverän jetzt auch wieder am Wochenende in Heidenheim auf der Ostalb. Da ist der ein oder andere Favorit, vor allem letztes Jahr, auch mal gestolpert und da Frankfurt völlig unbeeindruckt. Marmoush trifft einfach am fließenden Band. Das ist abartig, oder? Das ist irgendwie so, man hat so das Gefühl, es ist wieder das Frankfurt von der Saison, wo sie den DFB-Pokal, nee, nicht den DFB-Pokal, sondern die Euroleague gewonnen haben.
Ja, ich glaube, bei Frankfurt ist es ein bisschen Dino Topmöller, muss ich sagen. Ich glaube, da hat der Trainer Zeit bekommen und er macht es stark. Der war ja auch diese 2020-Saison, wo Bayern Champions-League-Sieger wurde, war der ja auch Teil vom Bayern-Trainer-Coach. Es liegt daran, dass sie einen starken, krass starken, den nächsten Salah haben und halt Dino Zöpmöller ein geiler Trainer ist.
Also erstmal zu deiner Frage, bezüglich Europa League-Saison. Ich glaube eben nicht, weil Frankfurt unter Glasner gut war, aber nicht so gut. Klar, man muss jetzt auch natürlich sagen, dass Leverkusen, Leipzig und Dortmund verhältnismäßig nicht so stark spielen. Natürlich geht in diese Lücke jetzt Frankfurt rein, aber sie haben eine gewisse Konstanz jetzt durch Dino Topmöller, seitdem Dino Topmöller jetzt in seiner zweiten Saison ist und haben mit Ekitike und Marmoush, da hatten wir es einfach schon davon, einfach gerade das perfekte Sturmduo. Wir haben ja jetzt in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen gesehen, auch zum Beispiel bei Stuttgart mit Undav und Girassi, dass die Doppelspitze so ein bisschen wieder ein Comeback erhält. Also eben, sag ich mal, ein Spieler, der vielleicht ein Stürmer, der mehr so ein bisschen spielgestalterisch ist, ein Stürmer, der eben ein bisschen mehr die Tore schießt. Und das scheint bei Frankfurt auf jeden Fall gut zu funktionieren, eben in Kombination mit einem richtig guten Team an sich, also auch in der Abwehr, aber auch mit jemandem mit Mario Götze, die einfach gut drauf sind. Und da kommt, ich glaube, was eben teilweise jetzt eben bei Man City, bei Leipzig oder auch bei Leverkusen an Spielpech zusammenkommt, an Kontext zusammenkommt, das kommt jetzt eben bei Frankfurt endlich zusammen und belohnt vielleicht auch jetzt gerade die Arbeit für die etwas dreckige letzte Saison, wo es jetzt nicht immer perfekt lief, wo man vielleicht auch den eigenen Erwartungen herlebt. Und jetzt steht man auch an der Stelle, wo man sich's verdient hat zu stehen, finde ich. Und jetzt gerade am Wochenende hat man gesehen, dass diese Mannschaft auf jeden Fall Top-Mannschaft-Potenzial besitzt. Klar, ich hatte es ja, glaube ich, mal davon, dass sie vielleicht auch Meister werden könnten. Ich weiß es nicht mehr. Ist unwahrscheinlich, aber es ist jetzt auch wieder noch der 11. Spieltag, man muss abwarten. Es sieht zumindest danach aus, als ob Frankfurt vielleicht ein Wörtchen mitzureden hat.
Ja, also einerseits gehe ich mit, andererseits ist Frankfurt auch einfach so eine richtige, also Fahrstuhlmannschaft kannst du ja nicht sagen, weil sie steigen ja nicht auf und ab. Das ist, sagen wir mal, irgendwie so Trampolinmannschaft. So, du springst, hast den Bounce und dann geht's nach oben und dann geht's bei Frankfurt lang nach oben, aber irgendwann geht's auch mal wieder nach unten. Aber immer wenn es nach unten geht, geht's bei Frankfurt auch relativ schnell wieder nach oben. Also das ist so, so würde ich das mal beschreiben, weil wir wissen halt auch alle, das Wintertransferfenster kommt. Wie bei Kolumani werden auch bei Marmoush und bei Ekitike Angebote da sein. Da kommt die Premier League, da kommt vielleicht auch die spanische Liga. Bei Real läuft's nicht, bei City läuft's nicht. Das sind junge, aufstrebende Spieler. Da wird viel Geld geboten und Frankfurt braucht einfach das Geld. Und wenn dann von anderer Seite sehr viel Geld geboten wird für junge Spieler, die jetzt gerade mal eine gute halbe Saison spielen, und so ist nun mal der Fußball, in dem wir mittlerweile leben, auch dann wird Frankfurt sagen, ja okay, dann müssen wir den Spieler halt abgeben, um wieder zwei, drei andere Spieler kaufen zu können, die wir dann eventuell eben wieder teurer verkaufen können. So. Und vielleicht kommen sie dann irgendwann mal an den Punkt, dass sie den teureren Spieler halten können. Und dann auch dieses Leistungshoch konservieren können. Aber das ist ja bei Frankfurt, das hast du ja gesehen, wie hieß der zu Real gegangen ist? Jovic?
Ja,
Jovic. Das war ja mit Jovic schon so, das war mit Kolumani schon so. Und das wird jetzt mit Sicherheit mit Marmoush und mit Ekitike genauso sein. Deshalb, ich finde es immer cool, wenn es bei Frankfurt läuft so, weil ich finde, es ist irgendwie, das bringt immer so ein bisschen frischen Wind rein in die Tabellenspitze. Aber man weiß auch ganz genau, es geht auch irgendwann wieder nach unten.
Ja, aber ich finde, gerade die Spieler sind eigentlich doch ein gutes Beispiel dafür, warum junge Spieler längere Zeit bei der SGE bleiben sollten, weil eben Kolumani, Jovetic und auch Ante Rebic, nachdem sie Frankfurt verlassen haben, nicht mehr so erfolgreich waren. Weißt, Kolumani bei PSG schlägt ja gar nicht ein, der ist ja kein Stammspieler. Jovetic bei Real war nur eine Katastrophe und Rebic sind auch beide auf Leihbasis wieder zurückgekommen. Vielleicht ist es gerade zum Beispiel, was man den jetzt nennen könnte, den jungen Spieler im Sinne von, hey, bleibt doch noch zwei Saisons, entwickelt euch bei uns und dann, wenn wir erfolgreich zusammen waren, dann könnt ihr gehen, dann passt es.
Absolut, aber es gibt halt auch die Positivbeispiele, zum Beispiel Dortmund Bellingham, auch ein relativ junger Spieler, der von Dortmund zu Real geht und in Real voll eingeschlagen ist in Madrid. So, und ein existenzieller Teil der Mannschaft ist so. Also die Beispiele gibt es halt auch. Und ich glaube, wenn du halt der Spieler bist, der relativ jung, relativ erfolgreich in der Bundesliga ist, dann lässt du dich vielleicht ein bisschen davon blenden, von den Negativbeispielen und denkst dir, von den Positivbeispielen und denkst dir, warum soll ich jetzt nicht der positive Fall sein? Warum muss ich jetzt der negative Fall sein? Das kann ich mir halt schon auch gut vorstellen. Deshalb, ach, ich weiß nicht. Irgendwie, ich freue mich immer, wenn es bei Frankfurt läuft. Andererseits denke ich mir auch immer so, ja, da kommen auch wieder Zeiten, wo sie 10., 11., 12. werden.
Jetzt sieht es nicht danach aus. Das ist echt krass.
Ich möchte gerne noch über Freiburg und Gladbach sprechen.
Oh. Muss ich sputen, weil Topspiel haben wir auch noch.
Dortmund. Genau. Bayern. Ganz kurz, einfach auch der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt auch nicht viel über Gladbach gesprochen haben und das ja auch mein Patenverein ist. Die sich ja in den letzten Wochen sehr, sehr gut entwickelt haben, plötzlich wieder jetzt an den oberen Plätzen anklopfen. Ich glaube, eine Entwicklung, die selbst der treueste und Hardcore-Gladbach-Fan so nicht erwartet hätte. Auch dass, ich meine, der bekannteste Gladbach-Fan Tommy Schmidt sagt ja auch selber, dass es so ein bisschen gerade ein Traum ist, aus dem man ihm wachkneifen könnte. Freut mich eigentlich, dass Gladbach sich unter Gerardo Seoane doch irgendwie so ein bisschen stabilisieren konnte. Konnte jetzt aber gegen Freiburg doch nicht gewonnen. Was mich natürlich auch sehr gefreut hat, dass unsere Freiburger, meine Freiburger, auch nach drei torlosen Spielen endlich wieder treffen konnten. Und zwar auch mit dem schönsten Spieler der Bundesliga, mit Lukas Höhler. Habt ihr das Spiel verfolgt oder habt ihr was gesehen?
Ich habe Konferenz gesehen.
Ja. Nee, war auf jeden Fall.
Echt nicht.
War auf jeden Fall sehr gut und hat mich auch sehr gefreut. Freiburg stabilisiert sich da auch ein bisschen weiter oben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. bin jetzt auch mal gespannt, weil jetzt diese Woche gegen HSV im Pokal, das ist natürlich auch nochmal jetzt eine sehr spannende Sache, was da
klassische
passiert.
Stolpermannschaft. Klassische Stolpermannschaft im Pokal. Ah, nee,
Quatsch, HSV, ich meine Bielefeld, Entschuldigung. Bielefeld.
Also, pardon. Nee, dann nicht. Dann eigentlich Pflichtaufgabe.
Nee, ich glaube, das Bielefeld.
Ich wollte gerade sagen, ist Bielefeld nicht gerade so auch ein richtiger Störfaktor geworden im DFB-Pokal diese Saison?
Ja.
Ja. Ja.
Die haben ja, wen haben die? Irgendeine Bundesliga-Mannschaft haben die rausgekickt. Ich glaube, Hoffenheim. Aber auf jeden Fall, das wird sehr spannend auch zu sehen, ob die, sag ich mal, dieser kleine positive Effekt jetzt noch weiterlebt. Weil das ist ja jetzt schon Achtelfinale.
Auf dem Papier auf jeden Fall eigentlich Pflichtaufgabe, aber ja, ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Eigentlich würde ich auch den Freiburgern mal wieder gönnen, dass sie den Weg ins Olympiastadion mal wieder finden. Allein, dass damit Brian den Weg nach Berlin mal wieder findet. Das wäre schon traumhaft.
Der einzige Grund.
Ich würde dich hier mit offenen Armen im Mai empfangen, Brian.
Das wär sehr schön. Ich hoffe, dass ich es davor auch noch nach Berlin schaffe. Ich bin auch sehr, 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 sehr davon überzeugt, dass ich es davor noch Berlin schaffe. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich zweimal nächstes Jahr komme. Ja.
Ich wusste, dass alles darüber lacht.
Sorry. Es ist spät.
Oh, schön. Ja, komm, Hannes, dann lenken wir dich mal ab. Hier, Topspiel. Wenn ich noch einmal der Klassiker oder der deutsche Klassiker höre, dann kotze ich im Strahl und schmeiß den Sky Receiver gegen die Wand. Es war das Spiel Dortmund gegen Bayern. Ich habe das Spiel gesehen. Es war meiner Einschätzung nach recht unterhaltsames Spiel. Jetzt nicht mega der Kracher. Aber es war eigentlich ein gutes Spiel auf einem relativ hohen Niveau, fand ich. Und wo man einfach sagen muss, Dortmund hat überraschend gut mitgehalten, meiner Meinung nach.
Brian, ich muss niesen, Noah, mach du mal kurz.
Ich lasse dich ein bisschen quälen. Danke, Gesundheit.
Ja, danke, Jens.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt das Spiel auch gesehen bis zur 60., 70. Minute. Und ich war überrascht, wie gut Dortmund mitspielt. Allen voran, mein geliebter Nico Schlotterbeck hat sehr gut gemacht. Muss mal einmal erwähnt werden. Ne? Hat er. War übrigens Kapitän. War Kapitän. Schlotze. Capitano war, also das hat mich jetzt nicht überrascht, aber war jetzt für mich auch neu, dass er da auch nicht nur in der Familie, wo er ja Vater wurde dieses Jahr, sondern auch eben in der Mannschaft Verantwortung übernehmen kann. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, also man muss sagen, Dortmund hat sehr gut mitgehalten, überraschenderweise. Bayern hat es sehr schwer getan, fand ich. Gerade, aber und auch da muss ich leider wieder meinen Lieblingsspieler, unseren Löwen, Leroy Sané, hervorheben, der einfach nicht reinkommt. Ich habe das Gefühl, dass der einfach, ich weiß es nicht, Junge.
Darf ich mal sagen, Leroy Sané kommt seit der EM nicht mehr rein. Bei jedem einzelnen Deutschlandspiel bei der EM hast du gesagt, Sané tut sich schwer, der kommt nicht mehr rein. Und das zieht sich jetzt in die Saison schon durch. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob Kompanie mit Goretzka nicht den Falschen da ein bisschen auf die Reservebank gesetzt hat. Hätte das mal lieber mit Sané gemacht.
Es ist eine tragische Figur irgendwie, weil es ist so ein begnadeter Fußballer. Hat man ja bei dem Tor auch gesehen in der Champions League, wie er den Ball mitnimmt. Also das ist wirklich ein begnadeter Fußballer. Man hat wirklich das Gefühl, ich habe selten bei einem Spieler, vielleicht auch, weil ich ihn so sehr beobachte, das Gefühl gehabt, dass er so blockiert ist. Dass wirklich, dass da so irgendwie so der letzte Zentimeter noch fehlt und das Tor kommt, so wie er früher es gemacht hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass er das entscheidende WM-Tor 2026 im Finale schießen wird. Da habe ich nicht den geringsten Zweifel dran, dass er in der 88. Minute kommt und das Tor machen wird und damit seine Karriere. Aber jetzt muss er einfach wieder treffen.
Ja, gehe ich absolut mit. Ich will es gar nicht so lang ziehen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ich finde, der entscheidende oder die eine Einwechslung, die sehr stark gezeigt hat, wie desperate unter Anführungsstrichen Bayern war, ein Tor zu schießen, war, als Olise für Kim reingekommen ist. Also einen kompletten Innenverteidiger rausnehmen für eine Verstärkung der Offensive. Bayern hatte, ich glaube, wir waren schon sehr nervös gegen Ende, dass es halt ein Sieg wird für Dortmund. Ich fand es auch gut, Noah, dass du gerade Schlotterbeck angesprochen hast, weil Schlotterbeck war einer der wenigen Dortmunder, die gesagt haben, hey, dass Süle auf dem Boden lag, ist natürlich schade, aber wir hätten besser verteidigen sollen beim Tor von Musiala. Diese eine Aktion, die ja von vielen Leuten kritisiert wird, dass das Spiel hätte abgebrochen werden sollen, aber ich sehe es genauso wie Schlotterbeck. Musiala kommt einfach frei zum Kopfball, das kann da dem BVB so nicht passieren, meiner Meinung nach ein absolut fairer Ausgleichstreffer.
Ja, also das sind ja zwei verschiedene Diskussionen. Das sind ja, bei dem Gegentor sind das ja zwei verschiedene Diskussionen. Selbstverständlich verteidigen sie schlecht, aber laut Regelwerk muss der Schiedsrichter sofort unterbrechen, wenn ein Kopftreffer vorliegt, wenn ein Spieler wegen eines Kopftreffers am Boden bleibt. Und Süle blieb ja wirklich auch über das Gegentor hinaus am Boden wegen dem Kopftreffer. Also
alles fake.
Streng genommen muss das abpfeifen, weil klar, es ist auch ein Spieler weniger, den du in der Verteidigung hast. So, deshalb fand ich das sehr schwierig.
Ich muss auch sagen, ich betrachte das alles gerade sehr aus einer Bayern-Brille. Wäre es andersrum gewesen und Upamecano hätte den Ball in die Fresse bekommen und Brandt hätte den Ausgleich gemacht, würde ich sagen, hey, absoluter Regelbruch. Aber mich freut es einfach, dass Bayern 1-1 gespielt hat, denn sonst hätte ich mir echt einige Nachrichten anhören können von meinen ganzen BVB-treuen Fans.
Ja, aber was sagt das denn jetzt ganz schnell in einem Satz, alle beide, was sagt das über Bayern aus, was sagt es über Dortmund aus, was nehmt ihr so mit aus dem Spiel? Ich finde so ein bisschen, ich nehme mit aus dem Spiel, A, wir haben zu schnell Dortmund abgeschrieben und B, wir haben zu schnell Bayern die Meisterschaft in die Hand gedrückt. Das ist so die Learnings, die ich für mich selber, da muss ich mich selber ganz stark an der Nase packen.
Absolut, also ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich glaube, so sehr wie man die Bayern gehypt hat, so gut sind sie noch nicht. In Anführungsstrichen. Und so schlecht, wie man Dortmund jetzt diese Saison immer wieder gemacht hat, so schlecht sind sie auch nicht.
Ich gehe ein bisschen in die andere Richtung. Ich glaube, Dortmund hat die ganze restliche Magie, die sie hatten vom schwarzen Magier Terzic, jetzt verloren. Das war's. Und ich bevorsage ab jetzt ein Downfall des BVBs. Und bei Bayern geht's natürlich bergauf.
Naja, da muss aber viel passieren. So ohne Kane, der jetzt erstmal verletzt ist, sieht man auch mal krass, dass die Mannschaft ziemlich zugespitzt ist auf einen Spieler, was Offensivbemühungen angeht. Wenn selbst nicht mal mehr ein Thomas Müller das richtig auffangen kann, der natürlich auch eine sehr unglückliche Aktion gegen Kobel hatte, aber gut. Schon überraschend, wie schnell sich Bayern in der Abhängigkeit von Kane begeben hat, so ein bisschen. Weil es ist halt einfach so, du hast schon gemerkt, wenn auf einmal der Torgarant, der halt einfach wirklich jede Torschance oder 50-50-Torschance nutzt, wenn der fehlt, dann fehlt Bayern schon echt Offensivpower. Und deshalb, ich war gar kein Fan von der Verpflichtung, aber muss an der Stelle jetzt schon sagen, scheinbar ist es schon der Spieler, den Bayern braucht, um Tore zu schießen.
Ja, sehe ich absolut die Kritik, aber der ist ja während des Spiels verletzt, hat sich ja während des Spiels verletzt, dann war es vielleicht ein bisschen schwieriger, von einem Moment auf den anderen das Spielsystem umzuwalzen, aber die Möglichkeit hatten sie ja jetzt, weißt du, also gegen Leverkusen jetzt wahrscheinlich, haben sie wahrscheinlich darauf trainiert, dass sie halt dass sie anders spielen, also dass es keinen natürlichen Neuner gibt, sondern eben so ein Matistel, so ein Olysee, so ein Sané, so ein Musiala halt irgendwas zusammenkochen und dann so die Tore entstehen.
Ein Thema haben wir noch auf dem Zettel für heute. Können wir die Personalie Harry Kane da als Überleitung übernehmen? Hannes, ich kenne mich mit dem Thema leider gar nicht aus. Harry Kane gehört ja mit Sicherheit zu einem der besten Stürmer Europas und der Welt. Damit gebe ich jetzt über an den Mann, der bei uns den absoluten Auftrag hat, sich mit Einzelspielauszeichnungen zu beschäftigen, weil es meiner Meinung nach absoluter Quatsch ist.
Ja, danke, dass ich kurz diesen Moment bekomme hier in der Aufnahme. Ja, die FIFA hat ihre Nominierten rausgebracht für den besten Spieler des Jahres 2024. Und da sind so ein paar Überraschungen dabei. Die wollte ich einfach mit euch kurz besprechen. Ich finde, es sind alle bis auf einen Spieler absolut verständlich. Also es sind Bellingham, Carvajal, Haaland, Toni Kroos, Mbappé, Rodri, Valverde, Vini Junior, Wirtz, finde ich sehr geil, und Lamine Yamal und dann der Spieler, der meiner Meinung nach da nichts zu suchen hat, Lionel Messi. Er hat weder in die Knockout-Runde geschafft der MLS, noch war irgendwie eine leitende Figur von der argentinischen Nationalmannschaft bei der Copa America. Einfach wieder ein glasklares Zeichen dafür, wie die FIFA diesen Spieler noch vermisst. Und das Zweite, was ich noch besprechen wollte, ist, die FIFA hat auch die Nominierung rausgebracht für die besten Spieler auf der jeweiligen Position. Und da sind im Mittelfeld Spieler dabei, von denen ich noch nie irgendwas gehört hatte. Aber ein Jamal Musiala hat es nicht mal in die besten 23 geschafft des Jahres. Und das ist schon sehr krass, wenn du bedenkst, dass Almada und Acosta von der MLS dabei sind. Das sind so Sachen, die ich einfach ansprechen wollte und was ich schon sehr, sehr überraschend finde.
Ja, aber das ist doch ganz klar, dass diese deutschen Spieler keine große PR haben. Also gerade so Spieler wie Musiala und Wirtz, die wären jetzt, wenn sie jetzt bei Barcelona, bei Madrid spielen würden, mit dem Output, den die da haben, hätten. Das wären ganz andere Hypes und ich finde das eigentlich total angenehm. Ehrlich gesagt ist es für mich eher sogar ein gutes Zeichen, dass bei solchen merkwürdigen Verehrungen da diese deutschen Spieler jetzt nicht unbedingt dauernd vorkommen, weil wir wissen, was wir können und ich weiß, dass die gut sind Und dementsprechend, die brauchen ja keine Auszeichnung dafür.
Ja, Hannes, ich gehe da auch ein bisschen mit. So, das ist bestätigt doch eigentlich nur genau das, was wir halt die ganze Zeit schon sagen, dass diese bescheidenen Einzelspieler-Auszeichnungen, selbst wenn es nicht mal von Spielern ist, sondern von irgendwelchen komischen Journalisten und keine Ahnung was mit irgendeinem komischen Punktesystem und was weiß ich, das ist doch alles Quatsch. Da kommt immer irgendein Scheiß bei rum. Da kommt auch so ein Scheiß bei rum, dass letztes Jahr Messi noch den Ballon d'Or gewinnt. Da kommt auch so ein Scheiß bei rum, dass Messi jetzt da nochmal nominiert ist und dass eben Spiele wie Musiala nicht mal aufgeführt sind. Das ist doch genau das Grundergebnis von dem, warum wir das ja ständig kritisieren. Deshalb, ich bewundere deinen Nerv, dass du das in deiner Ausdauer, dass du dich trotzdem jedes Mal noch damit mit dem Quatsch beschäftigst. Aber alles in allem ist es ja ein Schmarrn.
Ja, aus technischen Gründen haben wir unseren lieben Walle gerade verloren. Es ging jetzt eigentlich nur noch darum, dass er es bewundert, dass ich mich mit so Einzelauszeichnungen noch beschäftige. Aber es ist einfach ein Teil des Fußballs, der mich schon immer interessiert hat. Bei mir in der Schule war diese Debatte Messi-Cristiano richtig groß. Und dann war halt immer anhand der Ballon d'Ors so die Debatte dann gestillt. Aber wir haben jetzt extrem lang gesprochen. Noah, ich übernehme noch ein kurzes Moderationspart und frage dich, was denn dein Topspiel der kommenden Woche ist. Oder ja, genau, der kommenden Woche.
Ja, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Ich freue mich ganz besonders auf Bayern gegen Leverkusen im DFB-Pokal.
Ja, absolut fair. Ich lüge auch nicht und ich sage, das war auch das Spiel, was ich im Kopf hatte. aber wir nehmen das nicht zweimal dasselbe. Deswegen sage ich einfach, ich freue mich extrem auf Manchester United gegen Arsenal in der Premier League. Stark. Zwei Mannschaften, die einfach gerade gut in einem guten Moment haben und es ein sehr spannendes Spiel verspricht. Ja, liebe Leute, dann soll es das gewesen sein. Eine Folge geprägt von zu Beginn vielen technischen Schwierigkeiten, gegen Ende hin auch, aber ich denke, wir haben das mal wieder sehr erfolgreich geschafft. Ich freue mich sehr, Noah, dass du dabei warst, dass der liebe Walle dabei war und ich wünsche uns auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Zeit und ich freue mich auf nächste Woche.
Macht's gut, macht's gut. Schönen Abend euch. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao.